Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Femenz-Sprechstunde. Heute bin ich wieder nicht allein, sondern
mit Mia. Hi.
Genau. Mia hat wieder ein Thema mitgebracht, was ihr häufig genannt habt. Und heute haben wir das Thema Beamte und Beamtinnen. Wir wollen euch so ein bisschen einen Rundumbogen geben durch all eure Fragen, die so zu Beamten, Beamtinnen kamen. Vielleicht auch ein paar Mythen, die dazu kamen. Und das ist auch so ein bisschen der Einstieg in die Podcast-Folge. Viele Beamte denken, glaube ich, dass sie schon komplett abgesichert sind. Was auf jeden Fall cool ist, wenn man verbeamtet ist, man hat einen deutlich vollumfänglicheren Schutz, als jetzt, wenn ich angestellt bin, in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahle. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier ein paar Lücken, die der Staat nicht komplett abdeckt und die wir uns heute anschauen. Die Fragen gingen auch so ein bisschen in die Richtung, also Thema BU, Dienstunfähigkeit, aber auch Krankenversicherung spielt natürlich eine Rolle bei Beamten, auch Thema Altersvorsorge, wie rechne ich meine Rentenlücke auch aus? Und all das schauen wir uns heute an. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Podcast-Folge durch.
Gerne. Also meine erste Frage wäre, brauche ich als Beamtin eigentlich eine BU?
Ja und nein. Also ja und nein, wieso? BU, Berufsunfähigkeitsversicherung, zahlt ja, wenn ich in meinem zuletzt ausgeübten Job nicht mehr arbeiten kann, unter 50%, mindestens 6 Monate. Das ist die Definition von Berufsunfähigkeit. Und wenn ich jetzt verbeamtet bin, habe ich auf jeden Fall einen höheren Schutz, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Aber es funktioniert ein bisschen anders, wer denn zu sagen hat als Beamter, dass man nicht mehr arbeiten kann oder dass man noch weiter arbeiten kann. Mhm. In der Regel, wo müssen wir da drauf schauen? Bei der Berufsunfähigkeit gehe ich zum Arzt und der bestätigt, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Hausarzt, Neurologe, kann was auch immer sein, je nachdem, was man eben so hat. Und dann erkennt die Berufsunfähigkeitsversicherung mich als berufsunfähig an und ich bekomme diese Zahlung ausbezahlt. Und beim Beamten spielt natürlich der Dienstherr eine sehr große Rolle. Das heißt, warum ich vorhin gesagt habe, ja und nein, es braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber es braucht eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit einem Dienstunfähigkeitsschutz mit drin. Was bedeutet das? Umgangssprachlich sagen viele immer Dienstunfähigkeitsversicherung. Die gibt es eigentlich gar nicht. Das ist immer eine BU mit einem Dienstunfähigkeitsschutz. Und der ist aber ganz, ganz wichtig bei Beamten, weil der Dienstherr oder der Amtsarzt erkennt dich an als dienstunfähig. Das ist die Definition. Und dadurch, dass ich zum Amtsarzt gehen muss, habe ich natürlich irgendwie andere Kriterien, die da erfüllt werden müssten. Heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass quasi diese Dienstunfähigkeit, wenn die vom Dienstherren, vom Amtsarzt bestätigt wird, dass die Berufsunfähigkeitsrente schon fließt und bezahlt wird und nicht nochmal ein anderer Arzt drauf gucken muss, der dann vielleicht wieder das anders bewertet, weil der Amtsarzt ja den Beruf in der Regel besser kennt als Verbeamteter. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass man eine BU hat, aber mit Dienstunfähigkeitsschutz. Genau.
Also sehr wichtig zum Dazufügen.
Genau. Und was vielleicht auch nochmal ein Thema ist, also weil ich es ja gerade zu Beginn gesagt habe, brauche ich denn als Beamter wirklich eine? Und diese Versorgungslücke, wenn ich jetzt als Dienstunfähiger gelte, dann kriege ich natürlich auch eine Rente aus der Pension. Ja, wo ich einen bezahle. Aber was hier ein krasser Unterschied ist zur gesetzlichen Rente, dort haben wir ja die Erwerbsminderungsrente, die bezahlt werden würde. Seht ihr immer im Rentenbescheid. Die erste Zahl ist immer die Erwerbsminderungsrente, die man bekommen würde, wenn man gar nicht mehr arbeiten kann. Nochmal eine ganz andere Definition. Und bei Beamten ist es in der Regel dieses Ruhegehalt, was man kriegen würde, sind deutlich höher als das, was man in der Erwerbsminderungsrente bekommt. Das heißt, die Lücke ist für Beamte geringer. Die beträgt eher 30-40% vom Bruttogehalt, was man bekommt. Und wir sagen ja als Faustformel bei Angestellten, dass man eher 70-80% vom Bruttogehalt absichern sollte, weil die Absicherung, die staatliche, nicht so hoch ist. Also ihr seht, es ist eine Lücke da auf jeden Fall und man muss auf diesen Dienstunfähigkeitsschutz achten. Aber diese Lücke ist kleiner. Das heißt, man bezahlt ein bisschen weniger in der Regel für seine BU, weil man ja nicht so viel abdecken muss dann entsprechend. Aber man muss halt ganz, ganz krass darauf achten, dass man wirklich eine echte Dienstunfähigkeitsklausel hat. Weil in der Praxis sehe ich immer wieder, dass manche eine unechte Dienstunfähigkeitsklausel haben. Die ist nicht richtig definiert. Und das führt leider dazu, dass man dann vielleicht keine Dienstunfähigkeitsrente ausbezahlt bekommt. Das heißt, die Definition ist ganz arg wichtig, wie die definiert ist. Und es gibt ehrlich gesagt nur wenige Versicherer am Markt, die wirklich eine echte Dienstunfähigkeitsklausel drin haben.
Okay, ja, voll gefährlich eigentlich, wenn man sich nicht auskennt. Aber Beamten sind ja am Anfang auf Probe. Was passiert mit der Dienstunfähigkeit, also bevor man eben dann doch auf Lebenszeit verbeamtet wird?
Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also wenn ich Beamter auf Probe bin und dann dienstunfähig werde, mir passiert irgendwie ein schlimmer Unfall, ich werde krebskrank oder sonstiges, habe ich keinen Anspruch auf Ruhestandsgehalt. Also gar nicht. Ja, und das wissen viele nicht. Deshalb ist es ganz wichtig, wenn man Beamter auf Probe ist, wieder zurückzugehen und genauso wie ein Angestellter abzusichern. Also man kann dann auch eine BU mit Dienstunfähigkeitsklausel machen, weil man ja schon Beamter auf Probe ist. Ist auch wichtig, dass man das mit drin hat, weil das Ziel ist ja schon, dass man verbeamtet wird dann auf Lebzeit. Aber man muss eben ganz doll darauf achten, dass man mehr absichert. Ungefähr 70-80% eben von seinem Nettogehalt, dass man da entsprechend ausreichend abgesichert ist. Weil als Probebeamter bekomme ich leider gar nichts. Und man weiß ja nie, was im Leben passiert. Deshalb, genau, ist es ganz, ganz wichtig, dass man da abgesichert ist. Viele machen das nämlich nicht oder zu spät und dann passieren halt irgendwie immer unglückliche Fälle, wenn dann ja genau in diesen Probejahren irgendwas passiert.
Was passiert eigentlich, wenn Beamte jetzt in Elternzeit gehen? Also was bekommen sie, wenn sie jetzt 2 bis 3 Jahre für die Care-Arbeit zu Hause sorgen?
Also im Prinzip ist es sehr, sehr ähnlich wie bei Frauen, die in der gesetzlichen Rentenversicherung angestellt sind. Wir haben ja, wenn wir in Elternzeit gehen, die Möglichkeit, in der gesetzlichen Rente Kindererziehungszeiten anrechnen zu lassen. Das geht in der Pension auch und auch da sind es bis zu 3 Jahre pro Kind. Also sehr analog, sehr ähnlich. Alles, was darüber hinausgeht, wird nicht angerechnet. Also auch hier für Frauen, die verbeamtet sind, haben wir wieder genau das gleiche Thema. Ich habe dadurch eine Rentenlücke, wenn ich in Teilzeit arbeite, weil ich oder halt in Elternzeit länger bin und gar nicht arbeite, habe ich entsprechende Lücke über diese 3 Jahre hinaus. Ich bekomme nicht alles angerechnet. Und wenn ich entscheide, dann halt länger in Teilzeit zu arbeiten, habe ich hier entsprechend auch eine Lücke, die zwar auch hier wieder nicht so hoch ist wie in der gesetzlichen Rentenversicherung, einfach weil die Beamtenpension höher ausfällt vom Niveau her. Dadurch ist der Sprung natürlich nicht so hoch wie bei der gesetzlichen Rente, die halt deutlich geringer ausfällt. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier auf jeden Fall eine Lücke. Ich habe auch mal so ein bisschen ein Beispiel mitgebracht, dass es etwas greifbarer wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 6 Jahre Elternzeit für 2 Kinder, bekommt man 6 Jahre natürlich kein Gehalt und verliert gegebenenfalls 3 Jahre Dienstzeit für die Pension, weil ich habe ja maximal pro Kind 3 Jahre, wenn die aber ineinander fallen, diese Elternzeitjahre, weil die Kinder, man bekommt ja nicht immer 3 Jahre ein Kind und dann 3 Jahre wieder das nächste, sondern vielleicht auch zur selben Zeit, sage ich mal, verliere ich dadurch natürlich Pension. Und die Faustregel ist so ein bisschen pro Jahr Elternzeit. Ohne Anrechnung von dieser Elternzeit sind es circa 1,79% weniger Pensionssatz. Wir kommen ja später zu der Pensionsrechnung, aber das kann man dann quasi einfach abziehen für die gesamte Rentenphase. Heißt, wenn ihr jetzt 10 Jahre Elternzeit macht, nimmt man halt die 3 Jahre, die vielleicht angerechnet werden und dann halt quasi noch diese 7 mal 1,79% und zieht die dann ab und hat die dann quasi als Rentenlücke in der Berechnung.
Du hast ja vorhin schon kurz angesprochen zur Pension. Ja. Wie genau sieht es denn aus, wenn ich jetzt jahrelang in Teilzeit arbeiten würde? Also wie sieht es Wie wirkt es sich auf die Pension aus?
Also ja, die wird proportional berechnet, so wie bei der gesetzlichen Rente auch. Wenn ich natürlich irgendwie mich entschließe, weiß ich nicht, 50% nur noch zu arbeiten, kriege ich ja nur noch 50% vom Gehalt in der gesetzlichen Rente und kriege ja dann 50% auch weniger Entgeltpunkte, die ich sammle, weil ich ja 50% weniger Gehalt habe. Und hier bei den Beamten ist es sehr, sehr ähnlich. Ich habe zum Beispiel wieder was dabei. 10 Jahre Teilzeit, 50%. Sind zum Beispiel dann nur 5 Ruhe gehaltsfähige Dienstjahre, weil eigentlich hätte ich ja 10 gehabt, 10 Jahre Teilzeit, aber es werden nur 50% angerechnet, weil ich ja in 50% arbeite und die rechnen dann eben mit den Dienstjahren, also 5 Dienstjahre. Ergibt am Ende, wenn ich es natürlich ausrechne, wieder genau das gleiche wie bei der gesetzlichen Rente auch, dass ich prozentual halt die Hälfte weniger bekomme an Rente. Und auch hier, wir kommen gleich zur Berechnung. Ich weiß, das ist immer ein bisschen abstrakt, weil bei Beamten wird es etwas anders gerechnet. Wenn man diesen Höchstpensionssatz erreicht, das sind 71,75%, also wenn man nie Teilzeit oder Elternzeit oder sowas gemacht hat, hat man dann quasi, wenn wir jetzt eine Berechnung wieder machen, Lehrerin, A13 Besoldungsstufe. 15 Jahre hat sie Vollzeit gemacht, 20 Jahre Teilzeit in 50%. Wie müssten wir die Rente ausrechnen? Wir haben 15 Jahre eben Vollzeit, die rechnen wir an. Und dann 10 Jahre Ruhestandsgehalt, weil sie ja 20 Jahre in 50% gearbeitet hat. Deshalb die 10 Jahre. Das heißt, wir haben 25 ruhegehaltsfähige Jahre. Und das ergibt dann einen Pensionssatz von 44,8% statt eben den 71,75%, weil man nach den Jahren geht und dann gibt es halt diese Tabellen und dann kriegt man anhand der Tabelle diese Prozente ausbezahlt. Aber Pi mal Daumen könnt ihr euch merken, es ist wie bei der gesetzlichen Rente auch, wenn ich 50% weniger arbeite, habe ich sehr wahrscheinlich 50% weniger Rente. Ja. Vielleicht für euch auch, was bedeutet das jetzt in diesem Beispiel? Das wären circa, wenn man es ausrechnet, für diese Besoldungsstufe der Lehrerin mit diesen A13, circa 1.500 bis 2.000 Euro weniger Pension pro Monat, also gar nicht so wenig.
Also es gibt ja Privatbeamtinnen und Bundesbeamtinnen. Gibt es da bei der Absicherung Unterschiede, die viele einfach nicht auf dem Schirm haben?
Ja, also vielleicht mal zu dem Begriff Privatbeamte gibt es so als Begriff eigentlich gar nicht mehr. Was damit gemeint ist, sind eher so Beschäftigte bei privaten Unternehmen, die früher aber Beamte waren, zum Beispiel die Deutsche Post, die ist ja jetzt privatisiert oder die Deutsche Telekom oder sowas oder die Bahn oder so, die früher halt im Staatsdienst sozusagen waren. Aber da gibt es nur noch wenige von. Die haben so gewisse Sonderstati, die man sich individuell angucken muss. Deshalb kann ich da gar nicht so viel dazu sagen. Echte Unterschiede gibt es ja nur zwischen Landes-, Bundes- und Kommunalbeamten. Was ist da der Unterschied? Einmal die Beihilfesätze. Beihilfesätze sind die Sätze, die ich bekomme bei der Krankenversicherung oder Krankenversorgung, was ich bezahlen muss. Die sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel in Hessen und Bremen gibt es Sondermodelle. Dann Pensionsberechnung im Detail, also diese Prozentsätze können sich unterscheiden, über die wir gerade gesprochen haben, je nachdem in welchem Land ich zum Beispiel bin. Und die Krankenversicherungsregeln für die Anwartzeiten. Also Anwartzeit bedeutet immer, wie viele Jahre bin ich schon Beamtenanwärter und dann gibt es halt bestimmte Abstufungen, welche Regelungen ich in Anspruch nehme. Das heißt, ihr müsst bei euch in den Ländern gucken und was genau für euch gilt. Also auch zum Beispiel diese Besoldungsstufe, die ich gerade genannt habe, Lehrerin A13, kann in Hessen ein anderes Gehalt geben als zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg. Die Stufe ist zwar die gleiche, wie man euch eingruppiert, aber der Satz, auch den man verdient, kann unterschiedlich sein. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen diesen Beamtenstufen, die es gibt. Und dieses Privatbeamte würde ich mal ausklammern, weil da weiß ich selber leider auch zu wenig. Und ich denke, dass die Sonderregelungen haben.
Okay. Ja, wenn es eh nicht so viele gibt, dann betrifft es ja wahrscheinlich auch nicht
viele. Ja, genau.
Du hast ja vorhin schon Beihilfe genannt, dass es ja auch unterschiedlich ist. Wie sieht es denn jetzt bei Beamten aus, also im Krankheitsfall? Was deckt der Staat wirklich ab und wo bleibt man selber als Beamter auf Kosten sitzen, mit denen man halt eben auch nicht rechnet?
Also erstmal, was hast du für einen Eindruck über Beamte und Krankenversicherung?
Also ich denke halt, Beamte haben da schon viel mehr Vorteile und sind ja auch privat versichert. Mhm. Deswegen denke ich, dass die schon mehr bekommen, weil die, also vom Staat halt auch, weil die ja natürlich auch für den Staat arbeiten.
Ja, genau. Also so ist es. Das, was du kurz zusammengefasst hast, so ein bisschen in aller Länge. Es ist so bei Beamten, dass es Beihilfesätze gibt. Meistens sind Beamte privat krankenversichert. Sie müssen nicht unbedingt, aber es machen die meisten eigentlich, dass man sich privat krankenversichert und sich dann anschaut, wie viel Beihilfe bekomme ich vom Staat. Beihilfe bedeutet halt wirklich, wie viel Prozent der Arztkosten übernimmt der Staat einfach für mich. Standardbeihilfesätze gibt es vom Bund und von den meisten Ländern. Ledige Beamte bekommen 50% Beihilfe, 50% der Arztkosten bezahlt. Mit zwei oder mehr Kindern 70% und wenn man einen Ehepartner hat, 70%. Wenn man noch mehr Kinder hat, 80%.
Boah, das ist schon viel.
Und für die Kinder selber eben auch diese 80%, wenn man Kinder hat und die dann mitversichert sind. Was ganz wichtig ist, ist, der Ehepartner wird nur dann in die Beihilfe einbezogen, wenn bestimmte Einkommensgrenzen eingehalten werden. Je nach Bundesland sind es zwischen 20.000 bis 25.000 Euro. Das ist nochmal wichtig. Und ihr seht aber, die Beihilfe deckt nicht 100% der Kosten. Das wäre ja absurd. Ja. Also wenn der Staat jetzt alles bezahlen würde, die Differenz muss dann am besten eben die private Krankenversicherung abdecken. Dass man sich eine private Krankenversicherung aussucht, die genau diese Sätze eben abdeckt, die ihr nicht bekommt, je nachdem, in welcher Lebenssituation ihr seid, in welchem Land, wie gesagt, da müsst ihr dann auch nochmal drauf gucken. Auch da kann es Unterschiede geben, aber das ist für die meisten Länder eigentlich so der Standardsatz. Genau, gibt es sowas wie, die PKV ist dann so ein bisschen wie eine Restkostenversicherung. Also ja, ganz interessant auf jeden Fall. Was muss man sich da anschauen? Wahlleistungen im Krankenhaus, also Chefarzt, Zweibettzimmer, ist je nach Bundesland nicht immer abgedeckt. Also ihr müsst nicht denken, dass man jetzt als Beamter auch nur die Chefarztbehandlung bekommt. Schade. Über den Beihilfesatz. Da muss man dann über die PKV regeln, wenn man das möchte, dass man sich halt dann quasi eine PKV raussucht, die auch Premium-Tarif ist, sag ich mal. Bestimmte Zahnleistungen sind auch nur eingeschränkt, so wie in der gesetzlichen Krankenversicherung auch. Und Brillen und Sehhilfen werden oft auch nur eingeschränkt eben bezahlt. Genau. Was würde ich da empfehlen, in die Beratung zu gehen und halt wirklich zu gucken, welcher Tarif passt zu mir, welchen Beihilfesatz habe ich, welche gesundheitlichen Vorerkrankungen habe ich auch, wo bekomme ich überhaupt welchen Tarif? Also Voranfragethema wieder, das kennt ihr von uns, das empfehle ich eh auch für die Dienstunfähigkeitsversicherung. Aber natürlich auch für die Krankenversicherung kann man auch beides zusammen machen. Übrigens, wenn ihr euch eh um das eine Thema kümmert, würde ich mich auch um das andere Thema kümmern, weil diese Gesundheitsfragen kann man nutzen, 1:1 für die BU oder wiederum von der BU in die private Krankenversicherung. Deshalb, guckt euch das auf jeden Fall genau an, weil es macht keinen Sinn, bei der PKV immer so Ping-Pong hin und her zu wechseln. Denn es werden Altersrückstellungen gebildet, dass der Tarif im Alter ja nicht zu stark ansteigt, den ihr bezahlt. Auch wenn ihr Beihilfe setzt, habt im Alter, wenn ihr in der Pension seid, auch da zahlt der Staat ja nur einen gewissen Grad und nicht für immer irgendwie alles 100%. Das heißt, diesen Anteil müsst ihr ja selber irgendwie tragen, diesen Versicherungsanteil. Und wenn ich nach 5 Jahren wieder eine andere Krankenversicherung wechsle, dann wieder, dann werden diese Altersrückstellungen nicht mitgenommen. Das heißt, mein Tarif kann halt im Alter dann explodieren. Deshalb würde ich da drauf aufpassen.
Jetzt bleiben wir mal bei der Krankenversicherung. Mhm. Ist es Pflicht für Beamte, privat versichert zu sein? Und wenn ja, ist es eher ein Fluch oder ein Segen?
Mhm. Ja, ich habe es ja vorhin gesagt, es ist in dem Sinne keine Pflicht. Ja. Aber es macht eigentlich jeder, weil ich muss ja nur diese Restkosten abdecken und der Staat übernimmt ja relativ viel. Deshalb Fluch und Segen ist ein bisschen so schwierig zu sagen, ja. Ich würde eher sagen, es ist halt komplexer dadurch, dass man halt darauf achten muss, welchen Beihilfesatz ich habe, mich um die PKV auch kümmern muss, dass ich mir irgendwie einen vernünftigen Tarif aussuche. Würde ich sagen, es ist komplexer. Vorteile sind natürlich mit der Beihilfe, wie gesagt, muss ich keine Voll-PKV abschließen, sondern eher so diese Restkostenversicherung. Oh, ich sage das immer so, ich mag dieses Wort nicht. Ja. Aber es ist ja in dem Sinne, das heißt, bei einer PKV, wenn ich irgendwie eine Premium-PKV habe, ich bin 30 oder so, zahle ich ja 1.000 Euro im Monat. Ja. Wenn ich aber nur 80% vom Staat irgendwie bekomme, dann könnt ihr euch auch vorstellen, kostet dieser Premium-Tarif dann halt auch irgendwie 200 bis 400 Euro im Monat.
Boah.
Das lohnt sich ja natürlich. Also ja. Wäre blöd, dann die GKV in Anspruch zu nehmen, wo man dann ja einkommensabhängig zahlt. Also ich kann das ja auch gar nicht als Beamter. Deshalb habe ich ja auch die besseren Leistungen. Und im Ruhestand ist es so, dass diese Beihilfesätze weiterhin bezahlt werden, und zwar mit 70%. Also es ist jetzt nicht so, dass es im Ruhestand halt komplett einbricht und man dann sagt, ja, dann habe ich so einen hohen PKV-Tarif, den ich zahlen muss. Sondern es werden immer noch 70% der Kosten bezahlt. Das ist schon krass. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es ein bisschen schade persönlich, dass es keine Versicherungspflicht für Beamte gibt. Mhm. Ich verstehe es manchmal nicht so 100%, weil eigentlich ist die Krankenversicherung initial für alle gedacht. Ich persönlich finde, wenn man halt sagt, zum Beispiel bei den Angestellten sagt man ja, wenn die ab einem gewissen Einkommen haben, dürfen die in die PKV wechseln. Und das finde ich, sollte bei Beamten auch so sein, wenn die halt besonders viel verdienen und sich das leisten können. Super. Ja. Aber durch die Beihilfe kann sich's halt jeder leisten.
Ja, das stimmt.
Deshalb, ich stehe dem etwas kritisch gegenüber, aber wenn ich jetzt verbeamtet wäre, würde ich natürlich auch in die PKV gehen.
Ja. Klar. Glaubt jeder irgendwie.
Was sind Nachteile Kindernachversicherung? Also wenn ich Kinder habe und ich bin in der PKV selber, muss ich meine Kinder natürlich auch PKV versichern. Es gibt ganz wenig Ausnahmeregelungen, wenn der Partner in der GKV ist und XYZ erfüllt ist, dass die Kinder dann auch in die GKV gehen können, also in die Familienversicherung. Aber ich muss halt bedenken, dass ich dann mehr Geld bezahle für die Absicherung. Aber auch der Beihilfesatz gilt ja auch für meine Kinder.
Ja.
Diese 80%. Genau, ansonsten Beitragsentwicklung im Alter, habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist ein Nachteil, weil ich zahle ja nachdem, wie alt ich bin, wie lange ich schon einbezahlt habe in der PKV und eben nicht nach dem, was ich verdiene.
Ja.
Entsprechend muss ich diesen Beitrag halt auch im Alter tragen können. Aber für die meisten Beamten ist es jetzt nicht so ein riesiges Problem.
Jetzt würde ich mich fragen, was passiert denn bei Heirat oder Scheidung? Also Scheidung zum Beispiel als Beamter. Was passiert beim Versorgungsausgleich? Und warum verlieren Frauen dabei mehr, als sie denken?
Also, ich bin natürlich keine Rechtsanwältin, aber beim Versorgungsausgleich ist es natürlich so, wenn ich verheiratet bin und ich lasse mich scheiden und ich habe zum Beispiel keinen Ehevertrag gemacht, dann habe ich im Gesetz in Deutschland einen Zugewinnausgleich. Das heißt, alles, was ich erwirtschaftet habe in der Zeit, wo man gemeinsam veranlagt worden ist, wird dann einfach durch zwei geteilt und auf beide Partner gleichmäßig verteilt.
Ja.
Das heißt, wenn ich verbeamtet bin und vielleicht eine mega krasse Pension mir erarbeitet habe über die Jahre, kurz vor der Rente, scheidet sich mein Partner dann von mir und der hat eine recht kleine Rente, muss ich ihn vielleicht ausbezahlen. Also das heißt, was bedeutet das? Ja. Die Pension ist nicht geschützt vor dem Versorgungsausgleich. Auch die wird berücksichtigt. Alles wird in einen Topf gesetzt und dann aufgeteilt, heißt, ich muss auch meine Beamtenpension dann aufteilen mit meinem Partner, meiner Partnerin.
Mhm.
Genau, ob man das dann als fair für sich wahrnimmt oder nicht, das muss jeder natürlich selber entscheiden. Aber es macht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen und zu unterhalten. Man kann es auch noch während der Ehe tun. Also wenn man jetzt geheiratet hat und 10 Jahre keinen Ehevertrag hatte, kann man immer noch einen machen. Man kann auch seinen Ehevertrag jederzeit anpassen, weil das Leben sich ja anpasst. Da würde ich mir einfach guten rechtlichen Rat holen und da zu einem Anwalt, Anwältin gehen und das dann über den Notar machen.
Also viele Beamtinnen denken ja, okay, die Pension, die wird schon reichen und denken gar nicht an so einen ETF-Sparplan. Ja. Stimmt es? Braucht man eigentlich wirklich gar keinen oder ist es eher ein gefährlicher Trugschluss?
Ja, aber das sehe ich ganz oft. Ich kriege echt viele Nachrichten so auf Instagram, wo viele so schreiben, wenn wir dieses wie viel verdient machen.
Ja.
Viele oft dann so schreiben, ich bin Beamtin, denkst du, ich muss Altersvorsorge machen oder nicht? Ja. Und dann denke ich immer so, ja, es ist ein bisschen zu kurz gedacht. Also ich kann verstehen, dass man denkt, dass man sehr gut abgesichert ist. Ist man in der Tat auch. Die Beamtenpension fällt um einiges höher aus als die gesetzliche Rente. Trotzdem haben wir eine Lücke. Ja, wir sehen immer so 20-30% Lücke im Vergleich zu dem, was man vorher verdient hat. Wenn man selber sagt, ich komme damit klar, dann muss ich keine Altersvorsorge machen. Wenn man allerdings sagt, 20-30% sind ja auch nicht so wenig Geld, das fehlt mir schon im Alter, weil ich einen gewissen Lebensstandard habe, dann ist es natürlich wichtig, dass ich Altersvorsorge mache. Dann, insbesondere als Frau, wenn ich natürlich diese Teilzeitthemen habe, haben wir ja gerade gesehen, dann reduziert sich das enorm. Da bin ich dann eher im Bereich irgendwie 45%, die mir fehlen. Und ich glaube, das ist schon dann doch wieder eine größere Lücke, wo man sagt, doch auch wenn sie, sag ich mal, vom Volumen her höher ausfällt, die Pension, habe ich trotzdem ja noch eine relativ große Lücke zu meinem Gehalt, was ich vorher hatte und an den Lebensstandard, an den ich mich vielleicht gewohnt habe, sodass ich auf jeden Fall schon private Altersvorsorge machen sollte. Also wenn wir ja immer diese Prozentrechnung machen, sieht man ja oft auch, dieser Maximalwert ist ja bei 71,75%. Da muss man dann, da darf gar nichts passiert sein in seiner Laufbahn. Ja. Ist ja unrealistisch, ja, weil man hat irgendwie immer vielleicht was, vielleicht eine Krankheit, ich weiß es nicht. Ja, es gibt so viele Themen. Und dann ist die Lücke ja immer noch zu den 100%, 30%. Also deshalb, ja, es ist wichtig, dass man es macht und lasst euch da nicht irgendwie in zu viel Sicherheit wiegen. Was das Schöne aber ist, ihr habt ja einen Vorteil, dass es viel weniger Lücke ist und dass das viel, viel einfacher geschlossen ist mit weniger Geld, was ich monatlich investieren muss. Und vielleicht kann ich auch etwas später anfangen, wenn ich noch gewisse andere Themen habe. Ich würde lieber einfach weniger Geld, weil Zeit ist Geld am Ende. Ja, ich würde schon auch empfehlen, so als Faustregel für Beamte, 5-10% vom Nettoeinkommen sollte man langfristig sparen und investieren. Bei Angestellten sagen wir ja immer ungefähr 20%. Also ihr seht, es ist prozentuell etwas weniger, aber es gibt euch einen Puffer im Alter und auch die Möglichkeit zum Beispiel früher vielleicht in Pension zu gehen, weil auch das hat natürlich Abschläge, wenn ich dann doch sage, okay, ich will nicht mit 67, sondern mir geht es eigentlich nicht mehr so gut oder ich will Zeit mit meinen Enkeln verbringen oder so, dass ich es vorziehe. Kann, ohne dass ich krasse finanzielle Einbußen habe.
Also ganz, ganz wichtig, immer investieren. Ganz wichtig. So, wie berechnet sich die Pension und welche Lücken bleiben trotzdem?
Also das will ich mal mit euch durchgehen, weil ich immer wieder Fragen dazu bekomme auch in vielen Webinaren und so, weil ich da immer viel über die gesetzliche Rente spreche und ja da auch zeige, wie man da die Lücke gut berechnen kann mit der Rentenauskunft. Also bei der Pension ist es so, das Ruhegehalt, was man bekommt, wird berechnet durch das ruhegehaltsfähige Dienstbezüge, also diese Jahre, die wir haben, und den Ruhegehaltssatz. Der maximale Pensionsanspruch sind, wie gesagt, diese 71,75%. Und die werden aber erst erreicht, wenn man 40 Jahre wirklich verbeamtet war. Also ihr seht schon, das ist nicht immer so realistisch, weil 40 Jahre Verbeamtung muss ich auf jeden Fall spätestens mit 27 verbeamtet worden sein. Ist bei vielen ja nicht unbedingt immer der Fall, wenn ich zum Beispiel dran denke, ich mache ein Jurastudium, erst Staatsexamen und werde dann später Richter oder so, dann bin ich wahrscheinlich nicht direkt verbeamtet mit 27. So, das heißt, ich habe wieder dieses Beispiel dieser Lehrerin dabei. A13, verbeamtet mit 28. Bei Lehrern etwas realistischer. Ja, weil da das Studium ja einfach nicht so lange ist wie jetzt bei Juristen.
Stimmt.
Dann sagen wir Pension mit 67. Wie viele Dienstjahre ergibt es? 67 minus 28 ergibt 39 Dienstjahre. Das ergibt also circa einen Pensionssatz dann von 69,96%. Ihr letztes Bruttogehalt war bei 6.000 Euro brutto. Das heißt, wir nehmen jetzt die 6.000 mal 69,96 und das ergibt 4.200 Euro brutto Pension. Netto nachsteuern muss ich dann natürlich rechnen, weil ich muss trotzdem mehr Alterssteuern bezahlen. Das läuft dann ganz normal, wie bei Angestellten auch. Einmal Einkommensteuer und einmal natürlich die PKV-Beiträge und Pflegeversicherung, die ich bezahle. Würde ich bei dieser Person, ich habe es jetzt geschätzt, das ist natürlich abhängig davon, wann ihr dann in Rente geht. Da könnt ihr so Rentenbesteuerungsrechner nutzen, die gibt es online, die so ein bisschen den Wert annähern. Das ist natürlich nur ein Wert, den man irgendwie grob sich anschauen kann. Aber genau, hier sind das dann ungefähr so 2.800 bis 3.300 Euro. Ganz wichtig, das ist der Wert, den ich ja dann aufs Konto bekomme. Was viele vergessen mit einzukalkulieren, ist die Inflation. 2.000 Euro heute, damit kann ich mir ganz andere Dinge kaufen als 2.000 Euro in 20 Jahren. Weil die Preise ja so gestiegen sind, kann ich mir mit den 2.000 Euro weniger kaufen. Das heißt, das müsst ihr natürlich immer berücksichtigen, dass ihr vielleicht dieses Geld bekommt, aber dass entsprechend auch die Inflation mit reingerechnet werden muss. Genau. Aber das ist einfach das Beispiel, wie es funktioniert. Ihr braucht eure Jahre ungefähr und dann berechnet ihr den Satz ausgehend von den 71,75, die bei 40 Jahren angegeben werden. Dann habt ihr Brutto und von Brutto müsst ihr natürlich erstmal netto ausrechnen und dann noch die Inflation mit einkalkulieren. Genau, that's it. Also eigentlich ist es relativ easy. Ihr müsst aber halt gucken und projizieren für euch, wie viele Jahre werdet ihr in der Zukunft haben. Wie viele Jahre macht ihr Elternzeit? Wie viel macht ihr Teilzeit vielleicht? Aber eigentlich lässt es sich ganz gut projizieren und in welcher Stufe landet ihr maximal? Also diese Art 13 Besoldungsstufe ist halt jetzt für eine Lehrerin. Wenn ihr anstrebt, Schulrektorin zu werden, dann kann das natürlich die Stufe wieder hochgehen. So, ne? Das heißt, es kommt auch so ein bisschen auf eure Karriereplanung an.
Was würdest du einer 28-jährigen Lehrerin raten, die in ihren ersten Berufsjahren ist, die ersten drei Dinge zu erledigen direkt?
Also als allererstes Dienstunfähigkeitsversicherung abschließen. Das würde ich einfach so früh wie möglich machen, weil es einfach am günstigsten ist und weil dann keine gesundheitlichen Themen dazwischen kommen. Ich weiß aus der Erfahrung, weil wir viele Lehrerinnen bei uns haben, dass Lehrersein natürlich auch ein psychisch anstrengender Beruf sein kann. Und wenn man da schon irgendwelche Vorerkrankungen hat, dann schauen die Versicherer gleich doppelt und vierfach und fünffach hin, wenn man irgendwas schon hatte vorher. Und die Annahme wird einfach schwieriger. Deshalb würde ich es euch empfehlen, dass so früh wie möglich, idealerweise vielleicht auch schon im Studium zu machen, weil da einfach so ein bisschen eine Gefahr besteht. Und wir gucken ja jetzt gerade auf die Lehrerin, da ist halt einfach nicht so unrealistisch. Genau, deshalb würde ich das als allererstes machen. Dann als zweites würde ich halt mir das Thema private Krankenversicherung natürlich anschauen. Das kann ich eigentlich in einem Schwung mit der BU zusammen machen oder Dienstunfähigkeitsversicherung zusammen machen, weil ja, viele machen einen falschen Tarif oder schließen irgendwas Billiges ab oder so, sind dann unzufrieden, dass die Beiträge so in die Höhe schellen, dass sie doch so viel bezahlen und springen dann eben Ping-Pong, verlieren die Altersrückstellungen. Deshalb nicht nur auf den Preis achten, sondern eben auch hier eine Voranfrage machen, sich genau anschauen, welcher Tarif und auch genau mal projizieren, wenn ich jetzt gerade im REF bin, wie könnte mein Leben in der Zukunft aussehen? Wie groß könnte mein Beihilfesatz sein? Und kann ich mir diesen Tarif dann auch genauso leisten? Macht das so Sinn für mich, dass man daran so ein bisschen denkt und etwas einen etwas mittelfristigen bis langfristigen Horizont hat und nicht einfach immer billigste Check24 abgeschlossen und fertig. Das würde ich nicht empfehlen. Das ist echt ganz schwierig.
Okay.
Genau. Und als dritten Punkt würde ich sagen, private Altersvorsorge. Ich bin ja immer im Game drin. Ja, also private Altersvorsorge, ETF-Sparplan, so früh wie möglich einfach anfangen. Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, mal 20, 50 Euro anzufangen, dann ist es immer besser, so früh wie möglich anzufangen, als das immer aufzuschieben. Ja. Weil es kommen immer ganz viele andere Themen im Leben dazwischen. Insbesondere finde ich, wenn man 30 plus wird, in die Familienplanung geht, dann hat man ganz andere Verantwortungen, als wenn ich noch, ja, jetzt sie ist 28, hat vielleicht noch keine Kinder selber und jetzt eigentlich die nächsten 4, 5 Jahre auch ganz gut was wegsparen kann und auch vorsorgen kann, Vermögensaufbau privat machen kann, um mir vielleicht eine eigene Immobilie zu kaufen oder Altersvorsorge zu machen oder eben auch das für andere Investitionen einzusetzen. Genau, deshalb, ja, würde ich das mitbringen.
Okay, sehr gute Punkte, finde ich.
War das deine letzte Frage?
Ja, das war meine letzte Frage.
Okay, sehr gut. Ja, cool. Es waren auf jeden Fall ein paar interessante Fragen dabei. Ich hoffe, wir konnten euch einiges mitgeben zu den Themen. Ich weiß, es war alles ein bisschen so oberflächlicher, weil wir halt einfach mal eure Fragen gesammelt haben und es so die Fragen waren, die am häufigsten kamen. Wenn ihr zu einzelnen Themen tiefere Fragen habt und sagt, Hava, steig mal ganz tief in die Dienstunfähigkeitsversicherung ein mit dieser DU-Klausel, das interessiert mich, was ist echt, was ist unecht oder sag mal noch ein bisschen mehr zu Pensionslückenberechnung oder so, dann schreibt uns einfach gerne, weil dann machen wir das super gerne. Wir versuchen ja bei den Sprechstunden immer auf euch einzugehen und das, was euch interessieren könnte, was wir für Fragen von euch zugestellt bekommen, versuchen es dann so ein bisschen aufeinander aufzubauen. Deshalb, ja, sagt da gerne Bescheid und wenn du einen Beamtenstatus hast oder der irgendwie bald kommt oder so und du das Thema BU oder auch PKV angehen möchtest, dann komm super gerne zu uns in die Beratung. Du kannst einfach einen Termin ausmachen, online von überall aus in Deutschland möglich. Also einfach online Termin buchen. Wir haben ganz viele Erfahrungen in dem Bereich. Habt ihr ja vielleicht auch schon gehört. Ganz viele 5-Sterne-Bewertungen. Schaut euch die gerne mal an und dann freuen wir uns, wenn wir euch vielleicht den einen oder anderen in der Beratung wiedersehen. Und ansonsten würde ich sagen, Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und tollen Fragen. Und hoffentlich sehen wir uns wieder in der nächsten Woche. Bis bald.
Ciao.